Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim ersten Info im September auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Zwei Wochen lang zwischen Wahn und Witz, das vierte Musikfestival Bern präsentiert sein vielfältiges Programm. Und
wir haben zwar die Kavallerie abgeschafft und das nächste werden wahrscheinlich die Kampfflieger sein, die wir dann auch einmal abschaffen werden in 20, 30 Jahren. Aber das Denken der Leute und das Denken der Politiker vor allem, das hinkt eben der Entwicklung weit hinten nach.
Das sagt unser Kopf der Woche, Heinz Krummenacher. Er ist Geschäftsführer der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Und nun zuerst die Nachrichten von und mit Wilma Rall.
Kein Luxuswohnraum im Berner Lorraine-Quartier, das fordern über 1000 Personen in einer Petition, die heute bei der Staatskanzlei eingereicht wird. Die Petition verlangt von der Stadt, das umstrittene Bauprojekt am Zentralweg zu stoppen. Statt Luxuswohnungen sollen dort günstiger Wohnraum entstehen, fordern die Petitionäre. Ursprünglich hatte die Stadtregierung billigen Wohnraum schaffen wollen, der Stadtrat aber hatte einem Antrag der Grünliberalen zugestimmt, die Wohnungen und Ateliers zu marktüblichen Preisen anzubieten. Das Bauprojekt am Zentralweg steht auf wackeligen Füßen. Den ganzen Sommer über gab es zahlreiche Protestaktionen der Quartierbewohnenden und Gastrobetrieben in der Lorraine. Auch der Stadtrat muss nochmals über die Bücher. Donnerstag in einer Woche befasst er sich mit der dringlichen Motion von Lucius Theiler zum Thema Bauprojekt am Zentralweg. Mietende dürfen mit tieferen Mieten rechnen. Der Bund hat den Referenzzinssatz heute gesenkt auf ein Rekordtief von 2%. Der neue Zinssatz gilt ab morgen Dienstag, wie das Bundesamt für Wohnungswesen mitteilte. Damit haben praktisch alle Mietenden das Anrecht auf eine Mietzinssenkung. Die Senkung erfolgt aber nicht in jedem Fall automatisch, sondern muss häufig beim Hauseigentümer eingefordert werden. Der Mieterinnen- und Mieterverband Kanton Bern empfiehlt deshalb allen Mietenden zu überprüfen, ob sie Anspruch auf eine Senkung haben. In der Regel ist das der Fall, wenn der Mietzins auf einen Zinssatz von 2,25% oder mehr beruht. Angela Merkel war sympathisch, Peer Steinbrück war angriffig. So das allgemeine Fazit vom gestrigen Fernsehduell zwischen den beiden deutschen Bundeskanzlerkandidaten. In 3 Wochen geht Deutschland an die Urnen. Gestern fand das einzige persönliche Fernsehduell statt zwischen Bundeskanzlerin Merkel und ihrem Herausforderer Steinbrück von der SPD. Die Fragerunde verlief sachlich, fair und ohne große Überraschungen. In den Umfragen liegt Merkels CDU weit vor Steinbrücks SPD. Die Obama-Regierung weibelt für einen militärischen Einsatz in Syrien. Bis zum 9. September hat die US-Regierung noch Zeit, die mehrheitlich skeptischen Kongressmitglieder zu überzeugen. Vergangenen Samstag hatte US-Präsident Obama überraschend angekündigt, ein militärischer Einsatz in Syrien komme nur in Frage, wenn der US-Kongress grünes Licht gebe. Die USA werfen Syriens Machthaber Bashar al-Assad vor, im Kampf gegen die Rebellen Chemiewaffen eingesetzt zu haben. Sie stützen sich dabei auf Geheimdienstinformationen. Großbritannien, Australien und Frankreich haben ihre Unterstützung für den Militäreinsatz grundsätzlich zugesagt. Deutschland hält sich zurück, wohl nicht zuletzt wegen den anstehenden Bundeskanzlerwahlen. Die arabischen Staaten sind gespalten. Zwar verurteilten sie den angeblichen Einsatz von Chemiewaffen, der geplante militärische Angriff der USA aber fand keine breite Unterstützung. Und noch zum Wetter. Die ganze Woche bleibt es sommerlich warm und meist sonnig. Morgen Dienstag bei 24 Grad, Donnerstag und Freitag bei bis zu 28 Grad. Donnerstagabend sind einige Schauer und Gewitter möglich.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Lebenskraft, Neid, Hass, Frische, Liberalismus. Für all das steht die Farbe Gelb. In Bern steht Gelb im Moment für Wahnwitz. Wahnwitzig soll es denn auch werden, das Berner Musikfestival. Seit 6 Jahren spannen mehrere Dutzend Berner Kulturinstitutionen zusammen und zeigen während 2 Wochen ein vielfältiges Musikprogramm. 2 Jahre lang beschäftigten sich 10 Leute mit dem Wahnwitz, jetzt präsentieren sie die Auswahl für das 4. Berner Musikfestival. Jasmin Vasquez hat mit Hans-Peter Renkli gesprochen, er ist Präsident des Vereins Musikfestival Bern und Leiter der Programmgruppe. Und er erklärt, was für ein Konzept hinter dem Wahnwitz steht. Der Beitrag ist in Mundart.
Das Konzept ist in dieser Form immer noch eigentlich einzigartig, das sagen wir gerne, weil es eine Konstellation ist, wo die Institutionen gemeinsam ein Festival auf die Beine stellen. Das heisst, wir kreieren zusammen mit den Partnern ein Programm, nach dem, was das Motto mal steht. Dadurch gibt es so eine Durchmischung von Institutionen, die regelmässig auftreten, die ihre Programme im Rahmen von Abonnements machen. Und auf der anderen Seite gibt es den Kit, wo man ganz spezifisch Leute thematisch auf das Motto hin einladen. Angefangen hat es ja mit einem ganz konkreten Anlass. Sándor Veres, Komponist und Lehrer in Bern, wäre 100-jährig geworden. Und das hat so den Anstoss gegeben, dass man gefunden hat, warum wir das nicht institutionalisieren. 2009 war das Motto vom Himmel. Das war eine Mischung aus natürlich himmlischen Themen, aber auch kirchliche Astronomie war drin. Die Sternwarte hat eine Rolle gespielt. 2011 war es eher politisch, nämlich Flucht. Dort haben auch Asylfragen eine Rolle gespielt. Wir hatten dann eine Artisan-Residenz aus Afghanistan mit seiner Gruppe. Und damals ist jetzt wieder bewusst auch schräg und mehrdeutig mit Wahnwitz. Etwas, das auch positiv und negativ kann sein. Und es wird mit Sicherheit in 2 Jahren wieder nicht ein Motto sein, wo man einfach gerade so eindeutige Assoziationen damit verbindet. Die Leute sollen angeregt werden, was kann man überhaupt musikalisch machen unter so einem Motto. Wir suchen immer auch einen Partner, der nicht eindeutig jetzt mit Musik in Verbindung zu bringen ist, sondern wo man durch das Motto Link suchen, der rascht oder speziell ist, wo halt nicht wie im anderen Festival einfach durch Themen wie Wasser und Tanz. Und das ist ja alles wunderbar, aber das ist ein bisschen zu assoziativ, ein bisschen zu direkt, ein bisschen zu schlicht. Ich habe vorhin von den Astronomen geredet, 09. Und 2011 haben wir zusammengearbeitet mit Artlink. Und dann haben wir eine Zusammenarbeit mit der Waldau. Ich habe jetzt niemanden nicht genannt. Ich würde empfehlen, dass man eine Auswahl trifft, einen Festivalpass kauft, der ist sehr günstig für die vielen Angebote und eine Auswahl trifft zwischen sogenannten grossen Sachen und den vielleicht kleinen, versteckten, die weniger Lärm machen. Sagen wir jetzt mal in ihrem Auftritt. Grosse, eben zum Beispiel jetzt das Eröffnungskonzert, das ist etwas ganz Besonderes, die Mischung aus einem riesigen Standardwerk, Beethovens Missa Solemnis, ein richtiger Pflock aus der Geschichte und auf der anderen Seite neue Musik, zum Teil elektroakustisch aufbereitet ist für das Münster, zum Teil mit raumakustischen Elementen arbeitet. Oder auf der anderen Seite ganz etwas anderes am Ende des Festivals in der Dampfzentrale, kein Licht. Ein Projekt, das von einem Text ausgeht, von der Elfriede Jelinek. Ein Stück, das nicht ganz einfach zu verdauen ist, aber mit ganz tollen jungen Leuten, zum Teil hier bei Theater Musical an der HKB ausgebildet worden sind, arbeiten. Das wären so 2 grosse Kontraste. wenn ich kleine Sachen sage, dann meine ich beispielsweise die Installationen in der Dampfzentrale, die am Entstehen sind. Eben zum Beispiel die kleinen Lesungen mit Musik in der Volkshochschule oder warum nicht mal in einen Vortrag von der Musikforschenden Gesellschaft hineinsetzen. Die sind ganz spannend und es ist nicht so, dass die einfach jetzt nur unter der Glasglocke mit sich selber sich beschäftigen.
Das Musikfestival Bern beginnt morgen Dienstag um 17.15 Uhr mit einem Eröffnungskonzert im Münster. Wahnwitz kann in zahlreichen Spielstätten bis am 15. September besucht werden. Das Programm des Musikfestivals Bern gibt es im Internet unter www.musikfestivalbern.ch.
95,6 Rabe Info.
In knapp 3 Wochen stimmt das Schweizer Stimmvolk über die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht ab. Einmal mehr beschwört die Militärlobby unheimliche Bedrohungsszenarien herauf. Einmal mehr wird die Angstmacherei wahrscheinlich ausschlaggebend für das Abstimmungsresultat sein. Und einmal mehr bedeutet das, dass nach wie vor jährlich Milliarden in einen riesigen Militärapparat gepumpt werden. Vor 25 Jahren sah die Welt noch anders aus. Damals herrschte noch Kalter Krieg. Die Bedrohungslage, insbesondere auch für die Schweiz, galt damals noch als viel grösser. Einige weitsichtige Kräfte aber sahen damals schon, dass es sich lohnen könnte, für einmal auch in den Frieden zu investieren. So entstand Swiss Peace, die Schweizer Friedensstiftung. Unser Kopf der Woche ist Heinz Krummenacher. Schon vor 25 Jahren war er in der Friedensforschung tätig. Heute ist er Geschäftsführer von Swiss Peace. Ich wollte von Heinz Krummenacher wissen, was macht die Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace eigentlich?
Ja, man muss differenzieren zwischen dem, was eigentlich ursprünglich geplant gewesen ist mit der Schweizerischen Friedensstiftung und dem, was man heute tut. Weil damals herrschte international eine ganz andere Situation als heute. Und ursprünglich war die Schweizerische Friedensstiftung dafür gedacht, dass sie den Graben zwischen der linken und der rechten politischen Seite etwas zudeckt, beziehungsweise es ermöglicht, zu Fragen von Frieden und Sicherheit zu sprechen, außerhalb des Links-Rechts-Schemas. Und ironischerweise ist natürlich die Schweizerische Friedensstiftung 1988 gegründet worden und der Kalte Krieg eigentlich das Paradigma, das zur Gründung der Schweizerischen Friedensstiftung geführt hat, dieses Paradigma ist dann weggefallen. Und da musste sich die Schweizerische Friedensstiftung eigentlich neu erfinden. Der erste Geschäftsführer von Swiss Peace, das war Günter Bechtler, der heutige Botschafter in Georgien. Er hat sich dann sehr stark für das Thema Ökologie und Konflikt interessiert. Und das ist über Jahre hinweg eigentlich das Grundthema der Schweizerischen Friedensstiftung gewesen. Damals waren es auch nur Günter Bechler eigentlich und 2-3 Mitarbeiterinnen. Heute sind wir ein etabliertes Institut mit rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und unsere Themenpalette ist natürlich entsprechend breiter. Wir sind heute in den Bereichen Mediation tätig. Wir schauen in Konflikten, vor allem in Konfliktsituationen, in Postkonfliktsituationen, wie man Staatlichkeit neu begründen könnte. Oder wir schauen, wie man mit einer gewaltsamen Vergangenheit fertig werden kann. Und wir sind weltweit engagiert in Projekten, wo wir eben diese Fragestellungen bearbeiten, sowohl theoretisch wissenschaftlich wie auch ganz praktisch.
Ein Teil von Swiss Peace ist ja nicht nur die Praxis, über die wir dann später noch sprechen werden, sondern auch die Friedensforschung. Wie hat sich die dann entwickelt in den letzten 25 Jahren, also auch seit dem Ende des Kalten Krieges.
Ja, die hat sich natürlich eben auch weg von diesen damals dominierenden Themen wegentwickelt. Heute sind wir vor allem im Bereich der Staatlichkeit in der Forschung tätig. Wir schauen auch, wie Staaten eben neu definiert werden können, was es braucht. Wir sind nicht der Meinung, dass wir westliche Rezepte, die wir im Westen entwickelt haben, telquel auf solche Postkonfliktsituationen und solche Länder übertragen können, sondern wir schauen, was sind existierende traditionelle Konfliktlösungsmechanismen und staatliche Institutionen, die eben dazu führen könnten, dass eine stabile, tragfähige Gesellschaft sich entwickeln könnte. Und das ist eben meistens nicht so, dass das mit einem westlichen Modell bewirkt werden kann, sondern das ist ein allmählicher Prozess, wo man dann vielleicht irgendwann demokratische Elemente einführen kann, aber zu denken, dass man von Anfang an in Ländern Westafrikas oder Zentralafrikas oder auch Afghanistan, wo keine demokratische Tradition vorhanden ist oder nur eine sehr rudimentäre, dass man dort unser Modell einführen kann und dass das dann funktioniert. Das ist ein Trugschluss und leider ist es so, dass staatliche Entwicklungszusammenarbeit und Friedensförderung diesem Trugbild unterliegt sehr oft, dass man denkt, ja, wir führen da Wahlen durch und dann funktioniert das so, wie das bei uns heute funktioniert. Und wir vergessen dabei, dass es uns Jahrhunderte gebraucht hat, bis wir in die Situation gekommen sind, wo wir heute stehen, wo wir ein funktionierendes demokratisches Modell haben, das auch nicht perfekt ist, aber das ziemlich gut funktioniert.
Das ist ja auch ein Trugschluss, den viele im Moment machen, wenn wir auf Ägypten schauen, wo es vor einem Jahr oder anderthalb Jahren Wahlen gab und jetzt funktioniert es eigentlich überhaupt nicht. Reagiert Swiss Peace zum Beispiel auch darauf, wenn ein neuer Konflikt an einem Ort entsteht, eben wie zum Beispiel jetzt in Ägypten?
Es ist nicht so, dass wir einfach auf bestehende Gewaltkonflikte reagieren, sondern unser primäres Ziel wäre eigentlich das, dass man solche Gewaltkonflikte verhindert. Wenn Sie schauen, was man mit relativ bescheidenen Mitteln in Staaten erreichen kann, die eben noch nicht in einen Gewaltkonflikt involviert sind, die aber gewisse Symptome zeigen, dass es so weit kommen könnte, dort kann man mit verhältnismäßig wenig Mitteln kann man sehr viel erreichen, damit es eben nicht so weit kommt und Gewalt ins Spiel kommt. Wo immer Sie Gesellschaften haben, haben Sie Konflikte. Die Frage ist nur die, wie gehen wir mit diesen Konflikten um? Und unser Ziel ist es, dass man mit Konflikten eben möglichst gewaltfrei umgeht. Und wir sind auch nicht der Illusion verfallen, dass das immer so sein wird. In gewissen Fällen ist wahrscheinlich Gewalt ein Motor der Geschichte und unabdingbar, damit eine gesellschaftliche Entwicklung voranschreiten kann. Aber wir möchten das doch, wenn immer möglich, gewaltfrei bewirken.
Können Sie mir ein Beispiel nennen von den letzten 25 Jahren, wo Sie das Gefühl haben, da ist es Ihnen besonders gut gelungen, Ihre Aufgabe als Friedensstiftung wahrzunehmen?
Das ist ganz eine schwierige Frage, weil es geht da um Prävention, um die Verhinderung von etwas. Und wenn man in dieser Sache erfolgreich ist, dann tritt ja das Ereignis gar nicht erst ein. Also kann man eigentlich Erfolge in unserem Gebiet, kann man eigentlich gar nicht für sich reklamieren, weil man nicht weiß, wie es, oder wenn man erfolgreich gewesen ist, dann kommt es eben nicht zum Gewaltkonflikt. Und es wäre vielleicht, aber das sind alles Hypothesen, wäre vielleicht zu einem Gewaltkonflikt gekommen, wenn wir nicht das und das gemacht hätten. Das ist das eine. Und dann bilden wir uns auch nicht ein, dass wir alleine fähig sind, einen Gewaltkonflikt zu verhindern. Es ist immer das Zusammenspiel zwischen verschiedenen Organisationen, staatlichen Institutionen, nichtstaatlichen Institutionen. Und im positiven Fall erbringt dieses Zusammenspiel zwischen verschiedenen Akteuren, führt dazu, dass es eben nicht zu einem Gewaltkonflikt kommt. Das ist beispielsweise vielleicht in Tadschikistan der Fall gewesen nach dem Bürgerkrieg, als wir doch die Weltbank und die Schweizer Regierung dahingehend beeinflussen konnten, dass sie gewisse Maßnahmen ergriffen haben. Zu einem Zeitpunkt, als das Land wieder auf der Kippe war, zurückzufallen in den Bürgerkrieg, das konnte damals verhindert werden. Nur kann ich für mich jetzt nicht in Anspruch nehmen, dass wir das effektiv geleistet haben. Ich weiß auch nicht, und das ist ein anderes Problem, wir können ja nur Empfehlungen an die Regierungen machen oder an die UNO oder andere Akteure, aber wir wissen ja dann auch nicht genau, was die machen. Und ob sie unsere Vorschläge eins zu eins umsetzen oder ob sie etwas anderes gemacht haben, das dann ebenfalls konfliktmindernd gewirkt hat, da sind wir eigentlich nie in der Lage, diesen Tatbeweis zu erbringen. Und das ist das große Dilemma, das wir eigentlich in der Friedensförderung haben. Wir können zwar hypothetisch sagen, wir haben das und das bewirkt, aber wenn wir eine gewisse Bescheidenheit haben, und ich denke, wir müssten eine Bescheidenheit haben, dann sollten wir zurückhaltend sein im Proklamieren von Erfolgen.
Bescheiden müssen Sie nicht unbedingt sein, wenn es um die Akzeptanz bei der Schweizer Bevölkerung geht. Sie haben erst kürzlich eine Studie veröffentlicht, die zeigt, eine große Mehrheit der Schweizer und Schweizerinnen finden es gut, wenn Friedensförderung betrieben wird. Schaut man sich dann aber wieder Budgets an, auch staatliche Budgets, dann wird doch viel mehr für militärische Sachen ausgegeben, statt für Friedensförderung. Wie gehen Sie damit um? Das ändern kann man ja wahrscheinlich politisch im Moment nicht.
Ja, im Moment kann man das vielleicht nicht ändern, aber man muss auch hier größere Zeitspannen im Auge behalten. Ich meine, ich habe meine berufliche Karriere im damaligen EMD an der Zentralstelle für Gesamtverteidigung begonnen. Eine Stelle, die heute, wenn Sie eine Umfrage auf der Straße machen, kennt die niemand. Und ich bin dort eingetreten, weil es darum ging, eine weniger militär fokussierte Sicherheitspolitik zu definieren. Wir sind heute, und das habe ich auch unterschätzt, noch nicht sehr viel weiter. Wir haben zwar die Kavallerie abgeschafft, und das nächste werden wahrscheinlich die Kampfflieger sein, die wir dann auch einmal abschaffen werden in 20, 30 Jahren. Aber das Denken der Leute und das Denken der Politiker vor allem, das hinkt eben der Entwicklung weit hinten nach. Wir müssen auch ganz klar sehen, dass wir, auch wenn es weltweit Gewaltkonflikte gibt, die nach dem traditionellen Muster ausgetragen werden, dass das in unseren Breitengraden gar nicht mehr möglich ist. Sonst bricht die ganze Infrastruktur bricht zusammen in einem Ausmaß, dass wir einen Krieg gar nicht führen könnten. Also das sind Illusionen, die gehegt werden von Politikern, die davon leben, die der Bevölkerung eine gewisse Scheinsicherheit vermitteln. Und dasselbe, da gibt es ganz schöne Beispiele, wenn Sie die Patrouille Suisse am Himmel ihre Kreise ziehen sehen. Das ist auch etwas, was den Normalbürger eigentlich darin bestärkt, wenn er darauf schaut und sieht, mit welcher Präzision sie ihre Formationen fliegen, dass das Sicherheit bedeutet. Aber das bedeutet, wie ich gesagt habe, das ist eine Scheinsicherheit, das ist eine Illusion. Wir waren schon vor 40 Jahren ökonomisch dermaßen abhängig vom Ausland, dass wir ohne die Interaktion mit dem Ausland gar nicht existieren können.
Vor 25 Jahren, als Swiss Peace gegründet wurde, da hat der Kalte Krieg noch dominiert. Und zum Teil erkennt man erst heute, wie stark diese Dynamik auch war, wie stark dieser Kalte Krieg die Weltpolitik beeinflusst hat. Heute sprechen wir vom Zeitalter der Globalisierung. Ist die Welt heute friedlicher geworden?
Ja, wenn man die Anzahl Gewaltkonflikte anschaut, dann ist die Welt effektiv friedlicher geworden. Auch wenn man jetzt eben diese Meldungen hört von Syrien, aus Ägypten und anderen Orten, dass man diesen Eindruck nicht hat. Aber wir waren, damals hatten wir natürlich auch nicht unbedingt dieselbe Informationsfülle, wie wir sie heute haben. Das ist auch eine Begleiterscheinung der Globalisierung. Wenn heute zwei, drei Menschen ums Leben kommen, irgendwo auf der Welt, dann findet das den Weg in die Medien. Damals waren es die ganz großen Konflikte und die möglichen Szenarien für Weltkriege, die uns beschäftigt haben. Also ich habe schon den Eindruck, dass die Welt etwas friedlicher geworden ist, trotz allem. Aber eine ganz friedliche Welt werden wir nie haben. Was unser Ziel und unsere Vision ist, ist eine friedlichere Welt und im Wissen darum, dass letztlich Frieden auf Erden ein Zustand ist, den wir nie erreichen werden.
Sagt Heinz Krummenacher. Unser Kopf der Woche ist Geschäftsführer der Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace. Swiss Peace feiert den 25. Geburtstag am 10. September, lädt sie deshalb zu einer Jubiläumskonferenz in Basel ein. Dort tritt unter anderem der ehemalige Leiter des IKRK, Jakob Kellenberger, auf und er übernimmt dann die Präsidentschaft der Stiftung. Alle Infos gibt es auf www.swisspeace.ch. Auch das Rabe Info schaut der Friedensstiftung noch ein wenig über die Schultern. Morgen Dienstag berichten wir über deren Aktivitäten in Myanmar, auch bekannt als Burma.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Montag, dem 2. September auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Jasmin Vasquez und Wilmar All. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.